Radio Essen am Nachmittag.
Herzlich willkommen aus dem Podcast-Studio von Radio Essen. Das befindet sich noch im Testbetrieb. Daher bitte ich für eventuelle kleinere technische Pannen schon vorab um Entschuldigung. Wir hoffen natürlich, dass nichts passiert. Mein Name ist Christian Pflug und ich habe schon viele Fragen zum Thema Corona. Aber das, was ihr an Fragen in den vergangenen 36 Stunden gestellt, an uns geschickt oder auf den AB gesprochen habt, das ist unglaublich. Unglaublich viel auch. Und damit werden wir unsere vier Gesprächspartner bis wahrscheinlich sogar 20 Uhr ordentlich fordern. Im Studio ist Peter Renzel, der Gesundheitsdezernent der Stadt Essen. Herr Renzel, hallo. Und hallo. So, Mikro funktioniert, genau. Wie läuft denn im Moment Ihr Arbeitstag ab?
Ach, der Arbeitstag läuft nicht so entspannt wie gerade die Verkehrsnachrichten. Wir fangen morgens früh gemeinsam an und arbeiten oft bis spät in die Nacht. Aber das ist eben halt so und ich würde mir erhoffen, dass dieses Podcast-Studio die ein oder andere technische Störung hat, so ähnlich wie die Corona, auch vielleicht ein bisschen technische Störung hätte. Wir würden uns wünschen, wenn es mal aufhören würde. Aber wir arbeiten dran. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt da, gemeinsam mit Gesundheitsamt, mit der Feuerwehr, mit allen in der Stadtverwaltung. Und das machen wir konzentriert und konsequent.
Das Gesundheitsamt, das ist das Stichwort. Die Frau Böttcher, die Leiterin des Gesundheitsamtes, ist auch im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Was ist denn die häufigste Frage, die Ihnen gestellt wird im Moment?
Also bei denen, die anrufen und einen Testwunsch haben, ist es so, dass wenn wir im Gespräch dazu kommen, dass ein Test unsererseits nicht empfohlen wird, ist die Frage, warum werden nicht alle getestet?
Zu der Frage werden wir später auch im Laufe der Zeit kommen. Die ist natürlich auch bei uns angekommen. Der Leiter der Essener Feuerwehr ist auch mitgekommen. Hallo, Herr Lembeck.
Hallo, Herr Flug.
Wie lang sind Ihre Arbeitstage seit Beginn von Corona?
24 Stunden. Die Feuerwehr ist immer 24 Stunden für den Bürger da. Sicherlich ist es der Alarmdienst, der 24 Stunden macht. Für alle, die jetzt mit Corona zusammenarbeiten, ist natürlich klar, dass wir ein paar Schlafstunden brauchen, aber es sind nicht viele.
Außerdem ist Professor Dr. Mirko Trilling, Virologe am Universitätsklinikum Essen, hier zu Gast. Herr Trilling, auch Ihnen herzlich willkommen. Und Ihr Berufsstand ist im Moment so gefragt, wie lange nicht? Wie managen Sie persönlich die Situation?
Ja, das geht schon. Also wir versuchen natürlich hier Auskunft zu geben und hier zu helfen und hier unser Wissen weiterzugeben, weil da natürlich viele Fragen sind, verständlicherweise, und da helfen wir gerne.
Heute mit Antworten, ganz vielen. Es gibt viele Fragen zum Thema Gesundheit, Virus, Tests und so weiter. Wir haben Zeit, Gott sei Dank. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden Ihre Titel weglassen, Herr Trilling. Ist das okay?
Natürlich.
Dann sparen wir schon mal Zeit für weitere Fragen. Dann müssen wir noch klären, dass wir hier im Studio Abstand halten und desinfizieren, so gut es geht. Wir haben aber noch auf einen weiteren Gast verzichtet. Anwalt Frank Röser wird nächste Woche Rede und Antwort stehen. Da kamen einfach zu viele eigene Fragen noch zum Thema Arbeitsrecht und Ähnliches in Sachen Corona. Da gibt es viel. Das dann nächste Woche. Heute bei Radio Essen also die vier Gäste. Gleich geht es um den Stand der Dinge. Was hat geöffnet? Was hat geschlossen? Was passiert ab morgen? Da gab es bisher die meisten Unsicherheiten und Fragen. Da werden wir gleich mit beginnen. So, und da sind wir jetzt in unserem Studio bei Radio Essen. Und ich gucke mal in mein großes Manuskript, genau, was ich dann sagen wollte. Das ist schon weg. Doch, Radio Essen sendet heute ganz im Zeichen des Virus. Das hätte ich auch ohne Manuskript sagen können und allen seinen Folgen. Höchste Zeit jetzt für ein paar Antworten und auch Aufklärung, denn kritische Fragen, Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, all das spricht aus euren Fragen. Wir werden nicht jeden zu Wort kommen lassen können von euch und von den vielen Fragen. Wir können nicht alles heute bearbeiten, aber wir tun unser Bestes bei ca. 300 Fragen, die hier eingegangen sind. Wir können eure Fragen jetzt nur noch telefonisch annehmen unter der kostenlosen 08000 224499, und was wir heute nicht unterkriegen, dann vielleicht beim nächsten Mal. WhatsApp und Facebook und Mail können wir jetzt nicht parallel lesen, da wir ja auch selbst in Notbesetzung arbeiten und viele Kollegen im Homeoffice sind. Bitte habt Verständnis, wenn wir euch womöglich nicht berücksichtigen oder antworten können. So, ich habe es gesagt, zu Gast im Studio sind vier verschiedene Personen von Ämtern, von der Uniklinik, und wir fangen an. Ich glaube, da ist Herr Renzel der Beste, der das sagen kann. Da geht es nämlich ein bisschen um das Politische und das Problem, wer hat denn jetzt eigentlich geöffnet und wer hat geschlossen? Und ich spiele mal kurz Fragen ein, die sich darum drehen, zum Beispiel die Beobachtungen auch vom letzten Tag, die vielleicht auch Verwirrung zeigen oder auch, dass Menschen sich nicht so unbedingt dran halten.
Hallo, hier spricht Maidi Bayer. Ich habe eine Frage. Schulen und viele öffentliche Einrichtungen sind geschlossen, aber die Cafés und Eisdielen, zum Beispiel in Essen-Steele, sind proppenvoll. Wie kann das sein?
Zernik aus Altenessen. Ich würde ganz gerne mal die Frage an alle stellen, wie es denn mit den Öffnungszeiten oder überhaupt der Öffnung bei McDonald's aussieht. Denn McDonald's ist ja kein reiner Lieferdienst und gestern tummelten sich dann noch so einige in der Lobby.
Und um das zu ergänzen, kann ich sagen, wir haben sehr viele Fragen, was zum Beispiel mit den Sonnenstudios ist. Oder Brigitte und Dennis fragen, warum dürfen Friseure eigentlich weiter offen haben? Da fliegen doch die Viren mit dem Föhnen erst recht rum. Und einige Fragen betreffen auch Waschstraßen, Autowerkstätten und so weiter und so fort. Ich habe da eine lange Liste. Herr Renzel, haben Sie da überhaupt noch den Überblick?
Ja, wir haben natürlich mehr und mehr den Überblick. Schon gestern hätten die Außengastronomien der Eisdielen und die Sitzbereiche und der Cafés gar nicht mehr geöffnet haben können. Wir haben vorgestern schon abends eine Allgemeinverfügung erlassen, die dann gestern Nacht schon um 0 Uhr gegolten hat. Das werden wir jetzt peu à peu durchsetzen, auch in Steele, auch in Kettwig haben wir gestern schon deutlich gemacht, dass das nicht mehr geht. Genauso wie alle Restaurants haben geschlossen. Da gab es ja viel Wirrwarr, weil die Bundesebene und die Landesebene von 15 Uhr sprach. Bei uns war gestern schon Sense mit den Restaurants. Keine Möglichkeit mehr, ins Restaurant zu gehen, außer eben Imbissbetriebe, da wo was etwas mitgibt. Zu der Frage McDonald's ist eindeutig. Der Restaurantbereich darf nicht geöffnet haben. Der Drive-In-Bereich durfte geöffnet haben. Und ab morgen, wir haben jetzt gerade in den nächsten Minuten, geht eine neue Allgemeinverfügung rauf, weil ja gestern Abend spät um 22 Uhr das Land einen neuen Erlass abgegeben hat, nämlich den Einzelhandel letztendlich zu schließen, bis auf das Notwendigste, alles was Lebensmittel angeht, alles was den täglichen Bedarf angeht. Das ist geregelt, wir veröffentlichen das gerade und dann ist morgen das öffentliche Leben so ziemlich auf Null gesetzt.
Wir stellen das dann auf unsere Seite. Trotzdem jetzt schon mal die Frage, also ab morgen, gibt es dann noch Restaurants, die als Drive-In aufhaben? Also die Stühle und so darf ich nicht mehr benutzen? Oder weil bis 15 Uhr, was mache ich da? Ich kann da nur noch eine Pizza im Restaurant bestellen.
Mit 15 Uhr hat das gar nichts zu tun, Herr Flug. Mit 15 Uhr hat das nichts zu tun. Die Restaurants haben grundsätzlich zu.
Ja.
Es gibt da, wo zu essen mitzunehmen ist, die Möglichkeiten gibt es noch. Aber überall Restaurants, wo man sitzen kann, sind grundsätzlich zu. Keine Pizzeria, keine Eisdiele. Alles nur, was to go geht. Und unsere neue Allgemeinverfügung und alle Fragen, die damit einhergehen, finden Sie auf www.essen.de. Das ist sehr, sehr super aufbereitet. Alle Bürgerinnen und Bürger, die übers Internet verfügen, bitte gehen Sie auf www.essen.de. Unsere Leute im Stadtportal, auch auf Facebook, überall sind wir unterwegs und informieren.
Also, ich verstehe das richtig. Die 15 Uhr ist keine Grenze, die mich betrifft, weil die Restaurants haben zu. Außer 24 Stunden lang zu, das ist alles runtergefahren. Wenn ich jetzt Hunger habe und komme von der Arbeit von Radio Essen um 20.30 Uhr, dann kann ich aber noch zum Imbiss gehen und mir Pommes holen.
Ja, das ist so, aber Sie sollten schnell nach Hause gehen, selber kochen, möglichst wenige Kontakte zu Menschen haben, auch nicht in der Imbissbude, auch sich nicht dort drängeln und die Pommes mit Currywurst dann irgendwo unter Menschen essen. Bleiben Sie zu Hause, es geht um unsere Mitmenschen und da wollen wir so viel wie möglich Rücksicht nehmen und das haben wir alles unter www.essen.de notiert. Für solche Fragen ist auch nicht unser Bürgertelefon da. Unser Bürgertelefon ist für andere da, da kommen wir sicherlich nochmal drauf. Wir haben weit über 15.000 Anrufe schon beantwortet und unsere Kolleginnen und Kollegen machen da einen super Job.
Trotzdem, jetzt haben Sie auf die Internetseite hingewiesen. Jetzt würde ich es natürlich gerne wissen, denn wir haben im Moment sehr viele Hörer, die das interessiert. Wer hat morgen noch auf? Haben die Friseure, hatte ich gerade gesagt, noch auf?
Die Allgemeinverfügung, so heißt das ja im Amtsdeutsch, geht jetzt gerade online und die Landesregierung hat einen Erlass erlassen, welcher Einzelhandel noch geöffnet haben kann. Neben den Lebensmittelläden sind das unter anderem die Friseure, die noch aufhaben können.
Das finden viele komisch, weil man da ja auch sehr nah in Kontakt kommt und die Haare können ruhig mal ein bisschen länger wachsen, oder?
Ja, das kann man tatsächlich komisch finden und wir haben das gelesen an der Stelle. Wir setzen das so um, wie die Landesregierung das verfügt hat. Ich glaube aber, wenn man die Menschen auffordert, möglichst zu Hause zu bleiben und möglichst nicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dann gehe ich auch nicht zum Friseur. Und viele Friseure haben uns auch bereits angerufen und haben gesagt, wir machen zu, wir wollen diese Nähe nicht.
Ich habe auch gelesen, Baumärkte haben auch auf, kann das sein? Das hat auch Doro aus Rüttenscheid gesagt. Erstens war ja in den letzten Tagen viel bei Garten- und Baumärkten los, zu viel eigentlich für diesen Krankheitsfall. Und gibt es, fragt Doro, eine Liste der geöffneten Baumärkte in Essen?
Ja, wir haben keine Liste, aber die Baumärkte sind grundsätzlich auf. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Handwerker, die auch nicht betroffen sind von der Verfügung, das zu ist. Die Handwerker sind also in der Arbeit und die brauchen nämlich unter anderem auch die Baumärkte, um Material und Kleinmaterial zu kaufen. Ist es jetzt nicht unbedingt für die Menschen, die meinen, sie müssten jetzt in der Corona-Zeit die Wohnung durchrenovieren, sondern ist eher für die kleinen Reparaturen und so weiter gedacht. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum die Landesregierung dieses mitverfügt hat, dass die Baumärkte aufbleiben.
Was ist mit Waschstraßen und Autowerkstätten?
Das gehört zum Handwerk. Handwerk bleibt auf, Autowaschstraßen auch, genauso wie die Sonnenstudios. Die Sonnenstudios sind ja immer in der, auch was Desinfektion angeht, in der Aufsicht und von daher hat die Landesregierung und wir in der Allgemeinverfügung die Sonnenstudios hier nicht verfügt.
Aber Nagelstudios müssen zumachen, obwohl die ja auch immer Desinfektion und Ähnliches haben, oder? Das schreibt zumindest, schreiben einige Damen bei uns, weil die sagen, da ist doch Mundschutz und Desinfektion, die könnten doch eigentlich weiterarbeiten.
Ja, ich glaube, das geht noch ein bisschen durcheinander. Für uns sind die Nagelstudios auch ein Stück Handwerk, die bleiben auf. Die sind ja die mit MNS, also mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet. Sehr viel Desinfektion läuft. Ich habe aber den Eindruck und glaube, dass auch einige merken, da ist gar nichts mehr los, auch in der Stadt. Heute war es schon merklich leer, weil alle dachten, es ist schon ab heute Morgen. Und ich bin an einem Nagelstudio vorbeigegangen, als ich in der Rathausgalerie Richtung WDR ging. Und die haben sich an den Nägeln gespielt, aber haben nicht mehr gearbeitet.
Herr Trilling, Virologe am Uniklinikum, sind diese Maßnahmen ausreichend? Die sind ja schon recht krass. Also das Leben wird ja schon weit runtergefahren, außer dass ich noch in Imbiss oder zum Friseur gehen könnte. Würden Sie sagen, da müsste noch mehr passieren oder ist das erstmal okay, um das Virus einzudämmen?
Also die kurze Antwort ist, das können wir so noch nicht sagen. Mhm. Also wir befürworten diese Maßnahmen. Wir müssen sagen, dass wenn wir keine Maßnahmen treffen, jeder Infizierte ungefähr 3 weitere infiziert und damit wir ein exponentielles Wachstum haben, eine schnelle Zunahme der Infizierten. Und wir müssen hier eingreifen mit Maßnahmen, aber wir müssen natürlich auch, weil wir eine starke Wirkung auf das Leben der Bevölkerung haben, da ein gewisses Maß haben und können jetzt nicht alles abschaffen und unterbrechen. Und wir werden ungefähr in einer Woche bis 2 Wochen wissen, ob die Maßnahmen jetzt ausreichen, ob wir das Wachstum, die Anzahl der Infizierten reduzieren können oder ob wir unter Umständen eher noch drakonischere Maßnahmen brauchen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob die Aufrufe der Bevölkerung, die jetzt nicht über Verordnungen geregelt sind, sondern über Aufrufe, sich nicht zu treffen in Gruppen, sich an die Maßnahmen zu halten, sich die Hände zu waschen, auf Abstand zu gehen, sich nicht anzuniesen, ob die beherzt werden. Je mehr man sich an diese Maßnahmen hält, je weniger werden wir noch strengere Maßnahmen per Verordnung durchsetzen müssen. Also es gibt natürlich auch Teile, wo es um Freiwilligkeiten gibt. Wer Angst hat, in ein Nagelstudio oder in ein anderes Studio zu gehen, soll das unterlassen. Und man soll natürlich auch in den Geschäften, die offen sind, versuchen, möglichst wenig Kontakt zu haben, dazu für sorgen, dass die Leute nicht so nah beieinander sind. Also wir müssen wirklich alle zusammenhalten, um diese Infektionsketten hier zu unterbrechen, um die infizierten Zahlen und den Anstieg zu reduzieren. Und dann werden die Maßnahmen voraussichtlich reichen.
Wir werden ja gleich noch über das Thema, wie funktioniert dieses Virus, wie geht das weiterreden und die gesundheitlichen Fragen. Wenn Sie von Maßnahmen sprechen, dann werden wir gleich das wichtige Thema haben, das von vielen Hörern angesprochen wurde. Wie ist das eigentlich für das Verkaufspersonal in den Supermärkten? Das machen wir gleich nach einer kurzen Musik und dann haben wir auch eine Frage per Telefon dazu. Hier ist Radio Essen. So, ich habe mich gerade nicht gehört, aber das ist hier das Teststudio, aus dem wir senden mit vielen Gästen die Sondersendung heute Nachmittag bei Radio Essen. Ich habe es angekündigt. Es ist eine Frage sehr häufig gekommen und wir hören da auch noch mal rein.
Thomas Simmerleit, Altenessen Nord. Ich versuche hier schon den ganzen Morgen irgendwie eine Ansprechperson zu finden, die mir erklären kann, warum Verkäuferinnen, Verpackerinnen, Kassiererinnen, Apothekerinnen, Apotheker und so weiter, die Sachen, die sind, ja. Warum bekommen diese Leute keine Gesichtsmasken? Das kann mir keiner erklären. Und das ist doch wohl sehr, sehr, sehr dringend, ja. Die Feuerwehr, Polizei, Krankenschwestern, sowas, was richtig ist. Aber auch Kassiererinnen, Verkäuferinnen, ja, die müssen das doch auch kriegen. Ist da irgendwie jemand in der Lage von den Herren, mal bei der Landesregierung in NRW anzurufen und da mal nachzufragen und das sofort zu machen? Weil, wie Herr Laschet ja sagt, das geht um Leben und Tod, ja. Und so schnell wie möglich müssen diese Herrschaften Gesichtsmasken und Handschuhe tragen.
Wir müssen erst mal klären, glaube ich, würden diese Masken helfen, Herr Trilling, als Virologe? Das ist ja mal die eine Frage, was hilft, damit diese Ansteckungsgefahr, die ja da ist in diesen Märkten, wo man so eng beieinander ist, wenn man die jetzt verordnen würde?
Das ist nicht so einfach, kurz zu beantworten. Also es ist so, dass wir verschiedene Masken haben, die unterschiedlich gut schützen. Die meisten, die von der Bevölkerung haben, diese sehr einfachen Masken, die eigentlich für Ärzte und Chirurgen sind. Wichtig ist, dass wir eigentlich wollen, dass die Infizierten die Masken tragen, um nicht ihre Umgebung mit dem Virus infizieren zu können und nicht die Leute, die sich prophylaktisch dagegen schützen wollen. Da gibt es Studien, wo gar nicht richtig klar ist, ob das dann die überhaupt ausreichend schützt. Es wird natürlich ein Gefühl vermittelt, man wäre geschützt. Das ist schon das erste Problem. Viele tragen die falsch. Die müssen nämlich sehr abschließend getragen werden, müssen über die Nase getragen werden, müssen den ganzen Tag getragen werden. Man muss sie dann auch richtig abnehmen, weil wenn man dann sie anfasst, kann man sich daran infizieren. Sie müssen richtig entsorgt werden. Also wie nochmal gesagt, die meisten Masken brauchen wir für medizinisches Personal oder eben für Infizierte, um zu verhindern, dass die ihre Umgebung infizieren. Und es geht nicht darum, dass wir die gesamte Bevölkerung mit diesen Masken versehen, die dann glaubt, sie wäre geschützt und dann vielleicht sich falsch verhält. Dann weichen die durch, werden nass. Also ja. Man muss die dann auch schon richtig tragen.
Trotzdem ist es ja eine gefährliche Situation. Da frage ich Herrn Renzel mal, könnte man nicht auch da eine Verordnung machen? Ich habe gestern im Fernsehen einen Ethiker oder Supermarkt gesehen, wo dann immer so Striche waren, dass die Leute Abstand halten, sowohl von der Kasse als auch voneinander. Also kann man sowas nicht vorschreiben, um zumindest da einen Schutz zu schaffen?
Ja, natürlich kann man sowas vorschreiben. Das haben wir in unserer Verfügung jetzt noch nicht gemacht. Aber ich glaube, dass auch die Geschäfte, ich habe das heute beim BDM-Markt, bei einem Discounter gesehen, dass da schon sehr darauf geachtet wird. Ich glaube, da wird eine Menge noch an Kreativität sein, dass es so Punkte auf dem Boden gibt. Das kann man alles machen. Aber wir haben, was die Masken angeht, also Herr Seonheit, die Polizei trägt keine Masken auf der Straße, keinen Mund-Nasen-Schutz. Wir haben festgestellt, dass wir am allermeisten die starke Risikogruppe der Seniorinnen und Senioren, der pflegebedürftigen Senioren und insbesondere der Erwachsenen, die Vorerkrankungen haben, schützen müssen. Deswegen haben wir eine Taktik entwickelt, die hier insbesondere ein ganz engagierter Feuerwehrmann in der Nacht im Lagezentrum noch geschrieben hat. Jörg Spors hat gesagt, wir müssen die pflegenden Angehörigen, wir müssen die ambulanten Pflegedienste und die Pflegerinnen und Pfleger schützen. Und wir rufen dazu auf, mit einer Nähanleitung Mund-Nasen-Schutz, Behelfs-Mund-Nasen-Schutz selber zu nähen, den man auch waschen kann. Und das haben wir gemacht. Insgesamt brauchen wir 41.000, ja. Haben wir im Moment bestellt. Und es gibt über 100 ehrenamtliche Näherinnen. Und es kommen immer mehr dazu, die sich die Anleitung runterladen. Wir übersetzen sie jetzt auch in andere Sprachen, sodass die Menschen auch eben andere Menschen schützen können. Und die Virologen sagen, wie Herr Trilling gerade, gehen Sie nicht so nah mit dem Gesicht an andere Menschen dran, nicht auf Handbreite, sondern halten Sie Abstand. Das ist das, worum es geht.
Das ist ein Stichwort über das Verhalten der Menschen. Werden wir in der nächsten halben Stunde auch nochmal reden, bevor wir nochmal tiefer in die ein oder andere Materie reingehen. Vorher haben wir aber gleich in 2 Minuten die Nachrichten. Die kommen wieder aus unserem Homeoffice von Tobias Stein. Der hält Abstand und danach sind wir wieder da mit unserer Sondersendung bei Radio Essen.
Radio Essen am Nachmittag.
Heute mit einer Sondersendung, denn das Thema Corona lässt uns nicht los und wir haben gedacht, wir machen mal 2 Stunden sehr komprimiert ein Infopaket mit euren Fragen und vielen, vielen Antworten. Mein Name ist Christian Pflug, ich habe viele Gäste im Studio, unter anderem die Leiterin des Gesundheitsamtes in Essen, die Juliane Böttcher. Und ich denke, die erste Frage sollte da schon an Sie gehen. Wir hören erstmal hier rein. Das ist die Florentine, die was gefragt hat.
Hallo liebes Radio Essen-Team. Meine Frage rund um den Coronavirus ist, warum es in Essen so schwierig ist mit den Tests. Aus anderen Städten hat man bereits gehört, dass es durch Ärzte möglich ist zu testen oder es auch Drive-In-Stellen für Corona-Tests gibt, bei denen sich Leute selbst testen können. Warum ist das denn in Essen so anders und warum gibt's das hier nicht?
Frau Böttcher, warum hat das Gesundheitsamt nicht überall Drive-In-Stellen? Sie bekommen ja häufig wahrscheinlich auch die Frage gestellt.
Ja, wir haben ein gut abgestimmtes Verfahren mit der Feuerwehr. Dazu wird Thomas Lemberg gleich noch was sagen. Wir bewerten den Einzelfall, der meist übers Bürgertelefon an uns herangetragen wird, und wir rufen dann als Gesundheitsexpertinnen und Experten zurück und bewerten dann die Indikation im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, ob ein Test sinnvoll ist. Wir haben zum einen das Kriterium der Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Verbindung mit einer Symptomatik bei diesen Menschen. Dann haben wir das Kriterium des Kontaktes mit einem bestätigten Coronavirus-Träger. Und als weiteres Kriterium, das muss noch hinzukommen, auch eine Symptomatik. Wir testen nicht asymptomatische Bürgerinnen und Bürger. Das ergibt auch keinen Sinn, weil wir dann fast immer das Ergebnis haben, der Test ist negativ. Und dafür braucht man dann diese Ressource nicht zu nutzen.
Weil ja auch erstmal genug solche Testgeschichten hergestellt werden müssen. Da gehört ja ein bestimmtes Material.
Ja, wir haben schon Tests zur Verfügung, aber auch die müssen unserer Auffassung nach sinnvoll eingesetzt werden. Und wir haben im Vergleich zu anderen Städten nur ein Viertel an Tests, aber die gleiche Anzahl an Positiven. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, mit wenigen Tests doch die gleiche Anzahl an wirklich Infizierten herauszubekommen, aber durch dieses abgestimmte Verfahren.
Es gibt natürlich Menschen, die sich Sorgen machen, die auch bei uns und wahrscheinlich auch bei Ihnen erbost anrufen und sagen, Mensch, ich habe jemanden, der ist immungeschwächt, einen alten Menschen, und ich habe jetzt diesen Husten und jetzt wollen Sie nicht mal testen. Das ist natürlich schwer, mit den Emotionen dann umzugehen.
Also wir haben viel mehr Besorgte, die einfach mal eine Sicherheit haben wollen, sind symptomlos und kommen aus dem Risikogebiet. Da ergibt es wirklich keinen Sinn. Wir haben natürlich Menschen, die zum Beispiel im Pflegebereich arbeiten, die Vorerkrankungen haben und die dann mit einer relativ geringen Symptomatik dann doch getestet werden. Also das wägen wir ab und auch, ja, damit haben wir eigentlich bislang wirklich eine gute Erfahrung gemacht. Ich möchte jetzt vielleicht Herrn Lembeck bitten, dass er zu unserem Verfahren etwas sagt.
Bitte, Leiter der Feuerwehr bei uns live auf Sendung.
Ja, wir haben bei uns im Hintergrund ein ganzes Beprobungsmanagement aufgebaut. Das heißt also, entgegen zu anderen Beprobungszentren werden Sie bei uns in Ihrem häuslichen Umfeld verbleiben können. Sie werden einen Kontakt von der Feuerwehr hergestellt bekommen. Das heißt, wir werden Sie anrufen. Da wird mit Ihnen sozusagen ein Termin vereinbart, wann ein Trupp von der Feuerwehr vorbeikommt. Das ist auch relativ unspektakulär. Da kommt ein kleines Fahrzeug, das schon als Feuerwehrfahrzeug zu erkennen ist. Mhm. Auf dem Fahrzeug ist ein Desinfektor drauf. Der wird dann bei Ihnen mit einer vorherigen Telefonanmeldung, wo er Ihnen auch nochmal sagt, was Sie machen müssen, bevor der Abstrich gemacht werden kann, zu Ihnen kommen, den Abstrich selber machen, und dann organisieren wir auch, dass der Abstrich der Virologie zugeführt wird, und hinterher bekommen Sie von uns dann einen Rückruf, ob der Test positiv oder negativ gewesen ist.
Also ich fasse mal zusammen, wenn ich jetzt sage, ich könnte betroffen sein, rufe ich die Hotline an am besten und sage, hier, Achtung, bei mir könnte das sein. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich zum Verdachtsfall eingestuft, wenn ich jetzt vorher noch wie Sie gesagt haben, die Kriterien erfülle. Und dann geht es an den Test. Das heißt, wenn der dann positiv ausfällt, dann wird mir wahrscheinlich gesagt, ich muss sofort in Quarantäne.
Ja, wenn der positiv ausfällt, gehen Sie sicher in Quarantäne.
Und wenn ich meine Frau oder meine Kollegen positiv getestet werden, wie entscheiden Sie dann? Also
auch da ist nachher der Experte, der Virologe, an den ich gleich noch das Wort gerne weitergebe. Ja. Nochmal ein Wort zum Bürgertelefon. Im Bürgertelefon beraten wir natürlich erstmal mit dem, was an rudimentären Aussagen gemacht werden kann. Wenn Sie wirklich in die Gruppe gehören, die in die Testung kommen sollten, bekommen Sie von uns, von einer Fachkraft, nochmal einen Rückruf, damit man nochmal intensiver auf Ihr Problem eingehen kann. Und jetzt gebe ich mal weiter an den Virologen.
Der Virologe Mirko Trilling, Sie können mir bestimmt helfen in diesem Fall.
Sehr gerne. Ein paar ganz wichtige Informationen. Also es geht immer durcheinander. Mhm. Das Abnehmen der Probe und der Test. Der Test ist ein sehr aufwendiges molekulargenetisches Verfahren, was sehr lange dauert. Was vielen in diesen Beprobungszelten gemacht wird, ist nur die Probe entnehmen. Das geht schnell. Ja. Das ist aber auch sehr wichtig, dass das jemand macht, der das versteht, weil sonst wird der Test falsch abgenommen und dann sind unsere Tests negativ und dann geben wir ein falsches Signal raus.
Irgendwo, ne?
Ja, aber uns ist das sehr viel lieber, wenn das Fachpersonal macht, dass das richtig macht, weil wir dann auch sicher sind, dass wenn wir den Test richtig durchgeführt haben, dass die Ergebnisse stimmen. Also es geht nicht darum, natürlich kann man schnell diese Rachenabstriche machen, aber die Tests gehen halt nicht so schnell. Und diese Tests, da haben wir eine gewisse Kapazität und die müssen wir, wie gesagt, gesagt, sinnvoll einsetzen. Und wenn jemand gesund ist, es gibt Hinweise, dass es selten Fälle gibt, wo Leute sehr wenig Symptome haben, aber dieses Virus haben. In den allermeisten Fällen haben wir Symptome wie eben diesen trockenen Husten und Fieber. Mhm. Und wenn wir jetzt anfangen, die gesamte gesunde Bevölkerung zu testen, wo das in den allermeisten Fällen ein negatives Ergebnis ist, der Test also nichts bringt, dann verschießen wir hier unsere Munition. Wir müssen davon ausgehen, dass wir noch länger diese Tests brauchen und viele Ressourcen, die wir da brauchen, sind halt limitiert und deshalb nutzen wir die da, wo die sinnvoll sind, nach diesen Managementplänen und nicht für jeden, der das möchte. Wir verstehen, dass die Bevölkerung Angst hat, dass sie gerne sich testen lassen möchte, aber sie müssen uns dann ein Stück weit vertrauen, dass wir den richtigen Leuten diese Tests zukommen lassen und dass nicht jeder, der sich irgendwie negativ testen lassen möchte, diesen Test bekommt. Ich möchte dazu auch noch ganz kurz sagen, wenn dieses Testergebnis negativ ist, das heißt das nur, dass man in diesem Moment negativ ist. Man kann dann nicht am nächsten Tag durch die Straßen laufen, weil man kann sich dann immer noch infizieren. Also es ist nur eine Momentaufnahme und die bringt nur bei Kranken was.
Wann bin ich ein Verdachtsfall und muss in Quarantäne? Wenn ein Kollege erkrankt ist oder wann muss ich mich warm anziehen und ins Homeoffice, Frau Böttcher?
Ja, auch da erfolgt ein differenziertes Gespräch zu unsererseits. Also man muss schon in einem 15-minütigen Face-to-Face-Kontakt zu einem Kollegen sein. Also da gibt es, und man muss ihm sehr nahe gewesen sein, 1 bis 2 Meter. Also über 2 Meter Abstand, wenn man zum Beispiel in einem Sitzungssaal ist und eine halbe Stunde eine Sitzung hat oder so dann und weit weg gesessen hat, dann gehört man nicht zu den Kontaktpersonen, die ein erhöhtes Risiko haben.
Aber wenn ich jeden Tag einen Kollegen sehe, auch wenn er im anderen Büro ist, muss das...
Ja, ist die Frage, wie der Kontakt ist.
Ja.
Also wenn man im Flur sich begegnet und Hallo sagt und jeder geht in seinen Raum, dann ist das auch keine Möglichkeit, sich bei diesem Kollegen angesteckt zu haben. Also wir unterscheiden 2 Gruppen von Kontaktpersonen. Einmal die mit einem geringen Infektionsrisiko und mit einem höheren. Und bei dem geringeren Infektionsrisiko, das sind ja auch die Reiserückkehrer, da sagen wir aus den Risikogebieten, da sagen wir freiwillige häusliche Quarantäne. Erklären wir auch, was damit gemeint ist. Und bei den Kontaktpersonen erster Kategorie mit einem erhöhten Infektionsrisiko, da sagen wir und sprechen wir eine Quarantäne aus. Und da gibt es dann auch kein Vertun.
Mhm.
Und
die muss eingehalten werden.
Die muss auf jeden Fall, und da gibt es auch
Gesetz,
eine Schrift.
Das sagt, genau. Das muss eingehalten werden. Ja. Da gibt es auch Strafe, wenn jemand rausgeht.
Und wenn man jetzt in dieser Gruppe sich befindet und symptomlos ist, dann wird trotzdem nicht getestet. Und wenn man, und das ist das Interessante, wenn man dann ein Symptom entwickelt und negativ getestet wird, dann verbleibt man trotzdem in der Quarantäne. Und das ist das, was die Menschen oftmals falsch oder nicht begreifen können.
Was ich in Quarantäne noch darf und was nicht, darüber reden wir in der nächsten Stunde noch. Wir sind gerade so ein bisschen beim Virus, Herr Trilling. Wie flüchtig ist denn das Virus? Also wo hält es sich am längsten? Wo muss ich aufpassen, auch wenn ich mit einem Kollegen Kontakt habe und wir benutzen dieselbe Kaffeekanne oder sowas? Oder öffentlicher Nahverkehr ist auch so eine Sache, Metallstangen und Kunststoff und ähnliches. Soweit ich gehört habe, ist das Virus da, hält sich da auch eine ganze Zeit dran? Also wo muss ich aufpassen?
Auch hier ist eine kurze Antwort etwas schwierig. Es ist so, dass wir unterscheiden müssen, ob wir das Virus noch nachweisen können mit molekulargenetischen Methoden oder ob es noch infektiös ist. In vielen von diesen Studien, wo es darum geht, wie lange diese Viren auf Oberflächen gehalten haben, ist eben die Erbinformation des Virus nachgewiesen worden, aber nicht die Infektiosität. Das Zweite ist, es gibt nicht nur das Virus ist da oder ist nicht da, sondern es geht darum, welche Dosis sich dort befindet. Je höher die Dosis an Viren, je mehr Anzahl von Viren vorhanden sind, je eher können wir uns infizieren. Und alle diese Viren, die eine Membranhülle haben, werden in der Umgebung sukzessive abnehmen. Es werden einfach immer weniger Viren. Und dann ist das irgendwann unter einer Grenze, die noch jemanden infizieren kann. Es bringt uns also nichts, große Studien zu machen und zu sagen, so und so viele Tage haben wir dieses Virus auf der und der Oberfläche noch molekulargenetisch nachweisen können. Was wir brauchen an Informationen ist, wie lange das infektiös ist mit einer Dosis, die noch eine Krankheit auslösen kann. Und das ist genau die Frage. Des Weiteren möchte ich sagen, dass wir schwer davon ausgehen, dass wir sehr gute Hinweise haben, dass das Gros aller Infektionen eben nicht Schmierinfektionen durch Oberflächen sind, sondern einfach über einen Kontakt zwischen Menschen, einen nahen Kontakt erfolgt. Deshalb wollen wir, dass die Leute 2 Meter Abstand voneinander haben, nicht die Gesichter nah aneinander haben, sich nicht die Hände ins Gesicht selber fassen. Aber wie gesagt, der Gros der Infektionen sind Tröpfcheninfektionen und voraussichtlich nicht Schmierinfektionen. Auf Ihre Frage nochmal genau zu antworten, es gibt Hinweise, dass die 3 Tage sich da halten könnten. Wie gesagt, mit all diesen Schwierigkeiten, es hängt davon ab, wie warm ist es, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit. Aber wir werden sehr schnell in Bereiche kommen, wo man sich nicht mehr infizieren kann an Oberflächen.
Der Chef des Robert-Koch-Instituts hat ja heute gesagt, wenn wir uns nicht daran halten, an diese Maßnahmen Abstand zu halten, im Haus zu bleiben und Ähnliches, dann drohen Millionen Corona-Kranke, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Das bedeutet für die Leiterin des Gesundheitsamtes ja vermutlich, sie bekommen jetzt jeden Tag mehr Anrufe und das darf auf keinen Fall passieren, dass so viele Erkrankte auf einmal da sind. Kommen Sie denn im Moment mit den vielen Anrufen noch zurecht? Wir haben natürlich auch manche Hörer, die sagen, oh, wir haben ein paar Mal die Nummer gewählt und da kamen wir nicht durch. Es wird ja noch mehr werden wahrscheinlich.
Also wir sind mit einer großen Anzahl an Menschen vom Gesundheitsamt, von der Feuerwehr, von der Universität, von der Stadt Essen da, um diese Fragen zu beantworten. Erstens übers Bürgertelefon, das ist die erste Anlaufstelle. Zweitens auch direkte Anrufe im Gesundheitsamt. Drittens E-Mails, die wir auch zeitnah beantworten. Also wir haben da eine Menge zu tun, rund um die Uhr. Aber wir kommen da schon mit zurecht, mit dieser Anzahl. Es ist in den letzten Tagen angestiegen. Die Anzahl der Anrufe ist angestiegen. Aber wir sind schon in der Lage, das abzuarbeiten.
Aber es wird ja noch weiter ansteigen, Herr Renzel. Also darauf, das sagt die Bevölkerung natürlich schon. Und auch manche Wissenschaftler, Experten, wie auch immer, im Fernsehen sagen, das Dickste kommt noch, das steigt noch an. Exponentiell, vielleicht kriegen wir es gebremst in 10 bis 14 Tagen. Das heißt, sie müssen mit viel Arbeit, vielleicht auch mit Organisationstalent dem entgegenwirken.
Also wir sind jetzt bei Tag 22, wo das Bürgertelefon scharf geschaltet ist. Wir haben das binnen von 12 Stunden scharf gestellt mit sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung, junge Leute, die darauf brennen zu helfen. Jetzt haben wir das mit auf 14 Menschen, 14 Kollegen hochgezoomt, die wirklich den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr telefonieren. Und so ein Telefonat dauert ja nicht nur 10 Sekunden. Aber die Bürgerinnen und Bürger, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns unfassbar helfen, indem Sie allgemeine Fragen auf unserer Website nachschauen. Wir haben jeden Tag neue wichtige Fragen, die wir und die Antworten, die wir anpassen auf unserer www.essen.de Corona-Seiten. Da sind FAQs, die wichtigsten Fragen und die werden immer auch aus den Fragen, die am Bürgertelefon kommen, immer wieder neu angepasst. Das ist eine ganz dynamische Seite und ich glaube schon, dass wir das hinkriegen, wie Juliane Böttcher das auch gerade gesagt hat und der Thomas Lembeck, der Feuerwehrchef, der ergänzt das jetzt auch nochmal, weil wir alle drei uns hier gerade angucken und sagen, ja, wir wollen das hinkriegen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger bestmöglichst informieren. Dauert manchmal vielleicht dann ein paar Minuten länger, aber es ist wichtig, dass wir sie begrenzen auf das Thema Coronavirus und wenn es Menschen schlechter geht und sie Fragen zu der Infektion, zu ihrem körperlichen Wohlbefinden haben und die Allerweltsfragen nach Waschstraße, Sonnenstudio, Nagelstudio, Einzelhandel auf unseren Seiten nachschauen.
Herr Lembeck.
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist nochmal zu erwähnen, dass der Notruf nicht der Ersatz für die Bürgerhotline ist. Wir merken es immer wieder, der eine oder andere kommt nicht durch, hält seine Frage denn doch für so wichtig und jetzt ist natürlich das Bürgertelefon auch immer im Zusammenhang mit der Feuerwehr, aber die Erreichbarkeit des Bürgertelefons ist eindeutig über die 123, 3x8, 4x8, Entschuldigung, und die 112 ist wirklich dafür da, wenn Sie einen Notfall haben. Der Notfall darf dann natürlich auch im Zusammenhang mit Corona sein, aber immer nur dann, wenn es wirklich ein Notfall ist, auch die 112 wählen.
Wie sich die Menschen verhalten, vielleicht auch manchmal irrational, weil das Thema beherrscht uns. Draußen in der Stadt passiert immer weniger. Ich habe Angst um meine Firma, ich habe Angst um meine Familie, um die erkrankten und alten Personen. Das kann man natürlich nicht immer nur mit Fakten und wir schauen mal, ob das klappt und wir kennen das Virus, beantworten. Und es verhalten sich natürlich viele Menschen auch sehr schräg. Also es kommt vieles zusammen. Wir werden darüber und wie wir damit umgehen, nach 17 Uhr, nach den Nachrichten noch sprechen und auch über einige konkrete Gesundheitsfragen, die Bürger und die Menschen und unsere Hörer natürlich haben. Wir sind da noch gar nicht so konkret geworden, weil sie natürlich auch aufs Telefon verweisen und auch auf die Seite essen.de und auch radioessen.de. Natürlich kann man es nachlesen, aber ein paar Dinge würde ich dann gerne noch klären. Vorher haben wir noch einmal durchschnaufen, Musik, Nachrichten und dann sind wir hier bei Radio Essen direkt wieder da mit dem Thema Corona.